der Medizintalk am Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Wir sprechen heute über das Aneurysma der Bauchschlagader, eine tickende Zeitbombe. Mein Gesprächspartner ist heute der Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Volker Kichle, und der Patient Mohamed Hogendorn. Grüß Sie Gott beide.
Grüß Gott, Herr Wuchs.
Herr Dr. Kichle, was genau ist ein Aneurysma?
Ja, zunächst, wir reden über Schlagadern. Das sind die wichtigen Gefäße des Körpers. Ja, im Gegensatz dazu kennen ja viele die Venen, die man gemeinhin mit Krampfadern assoziiert. Also es geht um die Schlagadern, die sämtliche Organe versorgen. Die Schlagadern weisen einen hohen Blutdruck auf. Und die Schlagadern müssen deshalb auch eine entsprechend stabile Wand haben, um lebenslang sozusagen diesem hohen Blutdruck gerecht zu werden. Und es gibt eben bestimmte Schlagadern im Körper, bei denen sich im Laufe des Lebens eben diese Wand sozusagen schwächt und bei denen dann eine Aussackung entsteht und der normale Durchmesser der Schlagader dann damit sozusagen größer wird und dann spricht man von einem Aneurysma, also von einer Aussackung.
Und warum kann das zur tickenden Zeitbombe werden?
Das Aneurysma ist letztlich eine Schwachstelle. Der Blutdruck trifft ja mit voller Wucht auf diese geschwächte Wand und man hat dann in vielen Fällen eben das Risiko, dass diese Wand mit der Zeit akut einreißt. Und das bedeutet, dass der Blutstrom dann mit hohem Druck quasi aus der Schlagader austritt und dann ist dieser Patient entsprechend verblutungsgefährdet und häufig in Lebensgefahr.
Wie häufig kommt sowas vor?
Ja, man hat Aneurysmen der Bauchschlagader häufig bei 65-jährigen Patienten und Älteren. Das sind 5% dieser Bevölkerungsgruppe haben eine Aneurysmabildung in der Bauchschlagader. Und Sie müssen sich vorstellen, dass von diesen Patienten oder von diesen Betroffenen etwa 10% ein behandlungsbedürftiges Aneurysma haben, also ein relevantes Aneurysma. Und von diesen 10% kommt es eben vor, dass ein bestimmter Teil eben rupturiert. Das heißt, dass es das Aneurysma bei diesen Patienten reißt. Und wie häufig das ist, das hängt dann im Detail ab von der Größe des Aneurysmas. Das heißt, je größer dieses Aneurysma ist, desto stärker steigt dann die Gefahr, dass es einreißt. Und zwar steigt diese Gefahr nicht linear an, sondern sie steigt sozusagen exponentiell an. Grundsätzlich kann man sagen, ein kleines Aneurysma, also jetzt bei der Bauchschlagader 3 cm, 3,5 cm Durchmesser, hat eine sehr geringe Gefahr, dass es reißt. Also nicht null, aber nahezu null. Während ein Aneurysma, was eben zum Beispiel 6 cm groß ist, dann die Gefahr mit sich bringt von etwa 20% pro Jahr, dass es bereits einreißt.
Wir sprechen über das Aneurysma in der Bauchschlagader. Kommt es auch woanders vor?
Ja, es gibt Aneurysmen auch in der Brustschlagader, es gibt Aneurysmen in der Beckenschlagader und häufig auch in der Kniekehlenschlagader.
Sprechen wir aber nochmal über diese Schlagader ganz generell. Wofür sind die normalerweise, wenn sie gesund sind, wofür sind die zuständig im Körper?
Ja, die Schlagadern versorgen sämtliche Organe mit sauerstoffreichem, mit nährstoffreichem Blut. Ja, zentral ist die sogenannte Brust- und Bauchschlagader. Von der Brust- und Bauchschlagader, die etwa 2 bis 3 cm Normaldurchmesser hat, von dieser Ader zweigen dann lebenswichtige andere Schlagadern ab. Zum Beispiel eben die Nierenschlagadern, zum Beispiel die Schlagadern zum Darm. Und dann pflanzt sich die Bauchschlagader eben in die Beine hin fort. Und im Bereich der Brustschlagader entspringen dann eben zum Beispiel die Halsschlagadern für die Versorgung des Gehirns. Also sind alles enorm wichtige Blutgefäße oder Blutleiter.
Für diese Aneurysmen, gibt es da eine, oder vor allem speziell für das Aneurysma in der Bauchschlagader, gibt es da eine spezielle Risikogruppe? Sie haben vorher schon mal ein bisschen aufs Alter angespielt. Gibt es noch was?
Ganz genau. Also der Mann, der 65 Jahre alt ist, ist in gewisser Weise ein möglicherweise Betroffener. Es gibt aber auch eine andere Gruppe. Es gibt Betroffene, in deren Familie bereits ein Aneurysma sozusagen aufgetreten war, egal wie alt dieser Betroffene ist, dann ist auch er selber eben ein Kandidat für ein Aneurysma. Und wichtig ist auch zu wissen, Risikofaktoren wie eben Rauchen, wie auch Bluthochdruck spielen natürlich auch mit. Das kennen wir von der arteriellen Verschlusskrankheit, also von den Schlagaderverengungen. Aber auch bei Aneurysmabildung spielen diese Risiken mit. Das heißt also, wenn jemand diese Risiken mit sich führt, ist er auch gefährdeter für ein Aneurysma.
Warum sind Männer gefährdeter als Frauen?
Das ist eine schwierige Frage. Die Männer haben eine andere Struktur der Schlagadern. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass offenbar die Schlagadern bei Männern etwas anfälliger sind. Also sprich von der Genetik her etwas anfälliger sind. Allerdings muss man sagen, wenn eine Frau ein Aneurysma entwickelt, dann ist dieses Aneurysma häufig gefährlicher als das Aneurysma des Mannes bei gleicher Größe. Das heißt, die Frau muss eher früher operiert werden und man weiß auch, was bei der Frau, wenn das Aneurysma platzt, dass die Ergebnisse schlechter sind.
Ganz eindeutig zu beantworten, oder?
Es ist vermutlich auch eine, wie so oft in der Medizin, eine gewisse Vererblichkeit dabei, die da eine Rolle spielt.
Welche Symptome treten auf oder treten Symptome auf?
Das Perfide ist, dass die Bauchschlagader sehr tief liegt im Körper, dass sie in der Regel überhaupt nicht merken, wenn sich die Bauchschlagader erweitert. Selbst eine Bauchschlagader, die 6 oder 7 Zentimeter groß ist, statt wie üblich 2 Zentimeter, selbst diese spüren sie häufig nicht. Das heißt, man kann sich nun nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Symptome oder gar spezielle Symptome auftreten. Verkürzt kann man sagen, wenn ein Symptom auftritt, dann ist manchmal die Bauchschlagader bereits am Reißen bzw. bereits eingerissen. Das heißt, dann haben wir bereits den Notfall.
Herr Hugendorn, wie war das bei Ihnen? Hatten Sie Symptome?
Nein, hatte ich keine. Bloß bei der allgemeinen Untersuchung im Krankenhaus haben sie dann festgestellt, weil die eine Volluntersuchung gemacht haben, ja, dass es vergrößert ist.
Wie kann man selbst vorbeugen oder kann man das überhaupt?
Ja, man kann natürlich diese Risikofaktoren, die ich angesprochen hatte, vermeiden. Das heißt also, wenn man gesund lebt und die üblichen Gefäßrisiken, die ja jeder kennt, im Griff hat, ja, also Nikotinabusus eben den Bluthochdruck im Griff hat, die Blutfette im Griff hat und wenn man das Glück hat, auch zum Beispiel eben kein Diabetiker zu sein, all diese Dinge sind wichtig. Ansonsten können Sie im Grunde genommen die Entwicklung des Aneurysmas nicht vermeiden. Denn man muss wissen, es gibt auch eine genetische Komponente. Das heißt, das Aneurysma ist zwar nicht angeboren, aber es ist eine Vererblichkeit vorhanden. Das bedeutet, jemand hat vererbt bekommen, dass er wahrscheinlich im Laufe des Lebens ein Aneurysma entwickelt. Und das wird eben beschleunigt durch die genannten Risikofaktoren.
Aber Sie haben gesagt, es gibt Vorsorgeuntersuchungen. So ist es ja auch beim Herrn Hugendorn erkannt worden. Wie können Sie das da erkennen bei so einer Vorsorgeuntersuchung?
Ja, die einzige Möglichkeit, wirklich rechtzeitig auf ein Aneurysma zu stoßen, ist eben in diesem Fall nicht, den Patienten nach Symptomen zu fragen, weil wie gesagt, die typischen Symptome gibt es nicht und es gibt meistens gar keine Symptome. Das heißt, wir sind angewiesen auf sogenannte Screening, also Reihenuntersuchungen, ähnlich wie wir sie bei der Darmkrebsvorsorge zum Beispiel kennen. Also wir müssen im Grunde genommen hergehen und bestimmte Leute screenen, Reihenuntersuchungen durchführen bei Patienten, die gefährdet sind. Und das sind eben Männer ab 65 oder Personen, in deren Verwandtschaft bereits ein Aneurysma vorgekommen ist. Und diese Leute muss man screenen. Und screenen heißt schlicht und ergreifend einen Ultraschall des Bauches machen. Und das ist das absolut Entscheidende, um rechtzeitig das Aneurysma zu entdecken.
Also Herr Hugendorn, dann haben Sie quasi alles richtig gemacht.
Vorher habe ich alles falsch gemacht.
Ja. Was heißt vorher?
Ja, weil ich hatte 180, 200 Blutdruck immer. Ich dachte, okay, ich bin Sportler und älter, ja, kann das sein. Aber jetzt haben sie es eingestellt und es ist wunderbar. Es reduziert sich auch dieses Aneurysma Und jetzt habe ich immer 120.
Aber bei der Vorsorgeuntersuchung ist es festgestellt worden und ist dann bei Ihnen auch so ein Screening gemacht worden oder wie war das?
Im Krankenhaus in Trostberg. Mhm. Ja, und dann sofort hierher, weil es ist eine Gefahr. Bei mir war es ja fast 7 Zentimeter.
Ja. Okay, das hört sich jetzt sehr groß an und ist, glaube ich, auch sehr, sehr groß, oder?
7 Zentimeter gilt als großes Aneurysma. Wie gesagt, die Definition des Aneurysmas beginnt bei 3 Zentimeter. 3 Zentimeter bis 4,5 Zentimeter gilt noch als eher kleines Aneurysma. Und ab 5 Zentimeter beginnt dann sozusagen die kritische Größe des Aneurysmas. Und die wirklich großen sind dann bei 6,5, 7 bis 8 Zentimeter Durchmesser. Wir reden immer vom Querdurchmesser der Schlagader, nicht etwa von der Länge etwa des Aneurysmas. Ja.
Also wenn ich jetzt sage, der Herr Hogendorn war dann in Lebensgefahr, ohne es zu wissen, ist das dann zu dramatisch oder ist das richtig?
Nein, er war in Gefahr. Also Rupturrisiko bei 7 Zentimeter geht zwischen 20% und 40%. Das heißt also, es hätte durchaus sein können, dass er im Laufe des Jahres sozusagen nach der Entdeckung des Aneurysmas, wenn man nichts tut und nichts getan hätte, dass das Aneurysma rupturiert wäre, also geplatzt wäre mit entsprechender Gefährdung.
Der Medizintalk am Donnerstagabend auf der Bayernwelle. Wir sprechen heute über das Aneurysma der Bauchschlagader, eine tickende Zeitbombe. Mit dem Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Volker Kiechle, und mit dem Patienten Mohammed Hogendorn. Grüß Gott nochmal.
Hallo, grüß dich Gott.
Grüß Gott, Frau Fuchs.
Herr Dr. Kiechle, wenn Sie im Rahmen von so einer Vorsorgeuntersuchung, die wir sehr wichtig ist, wie wir vorher schon besprochen haben, ein Aneurysma entdecken, was wird dann getan?
Das Aneurysma wird ja durch den Ultraschall entdeckt. Dann muss man die Größe, also sprich den Querdurchmesser des Aneurysmas bestimmen, was relativ einfach ist. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben ein kleines Aneurysma, was noch beobachtet werden kann. Oder wir haben bereits ein relativ großes Aneurysma, sprich 5 cm oder größer. Letzteres muss man weiter untersuchen und die Regel ist, dass man dann mit einem CT, also mit der Untersuchung in der Röhre, dann weitere Informationen gewinnt über dieses Aneurysma. Wenn das Aneurysma noch klein ist, dann kann man mit dem Ultraschall Kontrollen machen. Dann hängt es natürlich davon ab, wie groß es dann genau ist, ob man es jährlich kontrolliert, ob man es zum Beispiel nur halbjährlich kontrolliert. Und man muss dem Patienten, wenn es eben klein ist, bestimmte Empfehlungen geben mit dem Ziel, dass das Aneurysma eben nicht wächst. Weil wir wissen ja nicht, wenn wir ein kleines Aneurysma haben, wir wissen nicht, ob es überhaupt wächst, ob es weiter wächst, ob es größer wird oder wenn es wächst, wie schnell es wächst. Das heißt, wir müssen unbedingt Kontrollen machen und die Frage, die dann häufig kommt, ist, was kann man denn tun, damit es nicht größer wird, damit es zum Beispiel nur 4 Zentimeter bleibt und nicht auf 5 Zentimeter, auf kritische 5 Zentimeter anwächst. Und der Patient kann nicht sehr viel tun. Das Wichtigste ist sozusagen, wenn er raucht, das Rauchen einzustellen. Und darüber hinaus gibt es nur wenige Mechanismen. Man wird bestimmte Tabletten, bestimmte Fettsenker geben und Blutverdünner geben. Aber es ist eben das Wichtigste in der Situation, wenn man noch ein kleines Aneurysma hat, sozusagen das Rauchen zwingend völlig einzustellen, dann hat man gewisse Chancen, dass das Aneurysma eben nicht eine kritische Größe erreicht.
Herr Hogendorn, bei Ihnen ist es ja auch im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt worden, das haben Sie vorher schon gesagt. Was ist dann weiter passiert?
Ja, sofort Krankenhaus Traunstein und Stent gesetzt.
Was heißt das? Was wurde da gemacht?
Ein Stent in die Aorta.
Herr Dr. Kickl, das können Sie vielleicht auch noch mal besser erklären aus der Fachsicht. Was heißt das, einen Stent gesetzt?
Ja, zunächst wurde eben ein CT gemacht. Dann hat man erkannt, das Aneurysma ist 7 Zentimeter groß. Ja. Das ist also schon eben eine sehr relevante Größe, eine behandlungsbedürftige Größe. Und heutzutage ist die Regelbehandlung, dass man sozusagen dieses Aneurysma eben nicht wie früher jeden mit einer größeren Bauchoperation versorgt, also mit einem großen Bauchschnitt, sondern das Aneurysma ist in 75% heute behandelbar, letztlich über beide Leisten. Das heißt, wir gehen über beide Leisten ein, machen hier einen kleinen Schnitt und dann bringt man in das Innere der Bauchschlagader eine sogenannte Stentprothese ein. Das ist ein Gitter, was im Inneren entfaltet wird. Und dieses Gitter hat eine Hülle. Und dieses umhüllte Gitter wird dann von innen an die Bauchschlagader angedrückt. Und der Blutstrom ist letztlich dann fließt nur durch die Stentprothese und trifft eben nicht mehr auf die erweiterte Schlagaderwand. Also man schient letztlich die Schlagader von innen mit Hilfe dieses umhüllten Gitters und damit schirmt man quasi die sackartig erweiterte Wand ab. Es bleibt zwar alles so drin, aber der Blutstrom der hohe Blutdruck richtet dann keinen Schaden mehr an und damit ist das Rupturrisiko, also die Gefahr, dass es einreißt, aufgehoben.
Sie haben gesagt, es geht in 75% der Fälle. Warum geht es beim Rest nicht?
Sie brauchen, um dieses Verfahren durchzuführen, bestimmte anatomische Voraussetzungen. Diese anatomischen Voraussetzungen werden im CT sehr, sehr genau überprüft. Ja, also zum Beispiel, wenn die Verankerung dieser Stentprothese nicht gesichert ist oder wenn sehr starke Verkalkungen da sind oder wenn das Sondieren von den Leisten aus dadurch erschwert ist, dass die Beckenschlagadern zum Beispiel verengt sind. Also bestimmte Dinge verhindern sozusagen den regelhaften Gebrauch dieser Methode, dieser Stentprothesen-Einbringung. Und das müssen wir im CT eben genau erkennen. Wenn sozusagen dieses Verfahren nicht geht, also in 25% technisch nicht möglich ist, dann würde man eher eine offene Operation anstreben. Es gibt aber auch noch Patienten, die sehr jung sind, bei denen man auch eher von vornherein über eine offene Operation spricht.
Warum?
Erstens, weil der junge Patient auch eine größere Operation leichter wegsteckt. Das ist das eine. Und das zweite hängt damit zusammen, dass diese endovaskuläre Operation, also diese Stentprothesen-Einbringung, dauerhafte Kontrollen erfordert. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Patient, der diese Operation, diese Stentprothese erhalten hat, der muss in einer ständigen Überwachung bleiben, überwiegend mit Ultraschall, teilweise auch noch mit CT, weil man letztlich im Verlauf fürchtet, dass sich mögliche Spätveränderungen ergeben, bei denen dann diese Prothese unter Umständen verrutschen kann und das Ganze sozusagen dann nicht mehr so funktioniert, wie wir das wollen. Und wenn Sie jetzt einen jungen Patienten nehmen wir an 55, dann hat man natürlich, wenn wir dieses Verfahren anwenden, eine sehr große Wegstrecke, eine sehr große Zeit an Nachuntersuchungen und für den Patienten ist dann eher die offene Operation ein Thema.
Herr Hogendorn, bei Ihnen war es diese Operation über die Leiste, wie uns der Herr Dr. Kiekle gerade erklärt hat. Wie ging es Ihnen nach der Operation? War es ein großer Eingriff oder sagen Sie, das war eigentlich gar nicht so tragisch?
War nicht schlimm, nein.
Wie lange waren Sie im Krankenhaus oder wie ging es Ihnen denn danach?
5 Tage circa war ich im Krankenhaus. War gut eigentlich, ja. Ein bisschen Zwicken in der Leiste, aber sonst nichts.
Und danach, also wie ging es Ihnen danach?
Alles normal, ganz gut jetzt, ja.
Der Herr Dr. Kiekle hat schon diese Nachuntersuchungen erwähnt. Wie oft müssen Sie da kommen und auf was müssen Sie sonst achten?
Einmal jährlich bin ich jetzt gekommen und der Blutdruck wurde eingestellt. Sehr gut jetzt und mir geht es eigentlich Gott sei Dank gut.
Bei dieser Nachuntersuchung, was wird da gemacht?
Bis jetzt Ultraschall nachgeschaut, ob sich's erweitert oder kleiner wird.
Und wie ist die aktuelle Situation?
Kleiner geworden.
Das hört sich gut an. Genau, Herr Dr. Kiekle, Sie möchten noch was ergänzen dazu?
Es ist ja so, dass bei dieser Stentprothesenmethode ja das Aneurysma selbst nicht entfernt wird. Wir schienen es ja nur von innen. Das heißt, wir nehmen nur den Druck vom Aneurysmasack weg. Und das, was dann häufig passiert und was wir wollen, ist, dass letztlich dieser Aneurysmasack schrumpft. Ja, der verschwindet natürlich nicht, der bleibt im Körper, aber er schrumpft. Das heißt, wir können messen, wie entwickelt sich dieser Aneurysmasack, wie sitzt die Prothese. Das kann man sich im Ultraschall anschauen. Das ist aber sehr wichtig, weil eben prinzipiell auch mal vorkommt, dass im Spätverlauf auch Korrektureingriffe nötig sind. Und deswegen ist eben das Kontrollieren sehr wichtig.
Ist es normal, dass man das so einmal im Jahr macht?
Ja.
Und so wie der Herr Hogendorn gesagt hat, dass es danach gut geht, Blutdruck eingestellt ist, ist das normal oder ist er ein vorbildlicher Patient?
Also einerseits ist er ein vorbildlicher Patient, weil er hervorragend mitgearbeitet hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist schon die Regel, dass zum einen die Operation eben deshalb so attraktiv ist, weil sie ja sehr gut überstanden wird. Ja? Also der Patient bekommt eben nur zwei kleine Leistenschnitte und die spielen kaum eine Rolle sozusagen. Der Patient darf nach einem Tag aufstehen, er hat im Grunde genommen im Bauch, wo ja das Ganze sich abspielt, keinerlei Beschwerden oder Missempfindungen. Und es ist schon die Regel, dass also die Patienten das äußerst, äußerst gut wegstecken.
Sprechen wir noch mal kurz über den Notfall. Den haben wir vorher ganz am Anfang schon mal angesprochen. Deswegen heißt das Thema auch mit dem Untersatz sozusagen eine tickende Zeitbombe. Welche Symptome hat der Patient, wenn das Aneurysma platzt?
Ja, das sind einerseits heftige Bauchschmerzen, die akut einsetzen. Es sind aber auch heftige Rückenschmerzen. Und nun ist klar, Rückenschmerzen hat jeder mal und auch Bauchschmerzen hat jeder mal im Leben. Es sind sehr akut einsetzende Beschwerden. Es ist aber tückischerweise nicht immer so, dass der Patient dann sozusagen 2 Minuten später umfällt, ja, und bewusstlos wird oder gar verstirbt, sondern auch dieses Geschehen, diese Ruptur kann sich sozusagen hinziehen. Das heißt, es ist dann so, dass das Blut, was da aus der Schlagader austritt, vom Körper mehr oder weniger abgedeckelt wird. Das führt zu meistens heftigen Flanken- oder Rückenschmerzen. Und es kann durchaus so sein, dass der Patient sich zwar schwach fühlt, eben Schmerzen hat, aber dass er eben durchaus auch noch 1-2 Tage sich zu Hause aufhält.
Was ist dann wichtig, dass gemacht wird, wenn dieses Aneurysma geplatzt ist?
Ja, zunächst muss es erkannt werden. Man kann ja auch das unter Umständen verwechseln mit einer Problematik des Bauchraums, ja, von mir aus mit einem durchgebrochenen Magengeschwür oder ähnlichem. Also es muss natürlich zunächst mal die Diagnose gestellt werden. Der Patient kommt ja in die Klinik mit diesen Beschwerden und es muss dann möglichst schnell die richtige Diagnose gestellt werden. Wenn das der Fall ist, dann läuten sozusagen sämtliche Alarmglocken und dann wird notfallmäßig eben die Situation versorgt, wobei der Patient zugegebenermaßen in dieser Situation ja in der Regel in einem Blutungsschock ist, das heißt in einem schlechten Allgemeinzustand und damit letztendlich natürlich wesentlich schlechtere Überlebenschancen hat, als er bei der geplanten Operation hat. Sie müssen sich vorstellen, die Sterblichkeit bei der Operation mit der endovaskulären Stentprothese ist unter 1%. Die Sterblichkeit bei einer offenen Operation ist etwa 3% und die Sterblichkeit bei einer geplatzten Schlagader ist bis zu 70%.
Also das ist wirklich hoch. Wie sieht so eine Notfall-OP aus? Was wird da gemacht?
Auch da gibt es zur Zeit oder heutzutage 2 Möglichkeiten. Das eine ist, wie seit langem schon, dass der Bauchraum eröffnet wird und dass die Schlagader eben dann freigelegt wird und durch eine Kunststoffprothese ersetzt wird. Das ist also das offene Vorgehen, was es ja auch geplantermaßen gibt. Und es gibt eben auch seit einigen Jahren bereits die Möglichkeit, die geplatzte Schlagader mit Hilfe eines endovaskulären Verfahrens zu versorgen. Also so ähnlich, wie es bei unseren Patienten geplantermaßen durchgeführt wurde. Auch diese Möglichkeit gibt es. Beide Verfahren sind etwa vergleichbar.
Wie geht's denen? Also, Sie haben gesagt, also die Sterblichkeitsrate ist bei bis zu 70%. Die 30%, die dann überleben, sind die danach auch wieder ganz gesund und sitzen so fit hier vor uns wie der Herr Hogendorn oder eher nicht?
Ja, man muss schon sagen, die meisten schon. Also Sie müssen sich vorstellen, die Hälfte der Patienten, die sozusagen dieses Schicksal erleiden, dass das platzt, die erreichen die Klinik nicht mehr. Und von der Anzahl der Patienten, die Klinik erreichen, überlebt es etwa auch die Hälfte. Aber ich muss sagen, die das dann schaffen, sind nach einer Erholungsphase, die sie selbstverständlich brauchen, weil sie ja natürlich in einem kritischen Zustand in die Operation gehen. Sie brauchen eine entsprechende Erholungsphase, eine entsprechende Reha, aber sind dann schon in der Regel wieder die Alten.
Dann sage ich vielen Dank, Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall und Patient Mohammed Hogendorn. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle über das Aneurysma der Bauchschlagader. Schönen Abend noch.